Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Deutschland steigt aus der Kohle aus und auch Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Um die Energieversorgung trotzdem sicherzustellen, wird als Brückentechnologie auch immer wieder Erdgas genannt. In den kommenden Jahren fließt auch ziemlich viel Geld in Gasprojekte und das nicht nur in Deutschland. Eine Studie spricht von Milliardeninvestitionen in Europa und Kritiker bemängeln, damit werde der Wandel hin zu erneuerbaren Energien verschleppt.
Jetzt gerade die fossile Erdgasinfrastruktur rechnet sich nur, wenn man sehr lange Zeiträume im Blick hat, also mehrere Jahrzehnte.
Das sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und wir schauen uns das Ganze genauer an in Wirtschaft und Gesellschaft bis 17:30 heute mit Sina Fründrich. Beim Autobauer Hyundai in Südkorea stehen die Bänder still. Das Unternehmen stoppt diese Woche die Produktion, denn es fehlen Teile aus China. Die kommen nicht, weil wegen des Coronavirus zurzeit in vielen Firmen nicht gearbeitet wird. Das Virus wirkt sich also ganz konkret auf Lieferketten aus. Und nicht nur das, zuletzt hatten auch die Ölpreise reagiert. Denn wenn sich die chinesische Wirtschaft eintrüben sollte, dann würde vermutlich auch weniger Öl nachgefragt, weswegen die Organisation Erdöl exportierender Länder über eine Drosselung der Ölproduktion nachdenkt. Das Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen, Brigitte Scheutes mit den neuesten Entwicklungen.
Noch sind konkrete wirtschaftliche Auswirkungen für deutsche Unternehmen in China nur vereinzelt zu spüren. Denn die meisten Firmen haben ihre Ferien um das chinesische Neujahrsfest verlängert, zum Teil bis zum 10. Februar. Deshalb ist Jens Hildebrand, Delegierter der deutschen Wirtschaft und Geschäftsführer der Außenhandelskammer in Peking, noch relativ gelassen.
Bei den deutschen Unternehmen ist im Moment von Panik nicht zu spüren, sondern eher Nervosität zu spüren. Man muss sagen, die Maßnahmen der chinesischen Regierung werden gut kommuniziert. Für die deutschen Unternehmen ist bisher ziemlich klar, was sie dürfen und was man im Moment nicht darf. Und jetzt müssen die deutschen Unternehmen versuchen, mit diesen Maßnahmen zu arbeiten.
So hätten die Unternehmen Krisenstäbe aufgesetzt und sie ergriffen Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter, sagt Hildebrand.
Das Zweite ist tatsächlich, die Produktionspläne anzupassen und zu schauen, wie kann ich die Produktionskernprozesse sicherstellen. Und wir haben begonnen, mit den Lieferanten und auch den Kunden zu kommunizieren.
Denn wenn es vermehrt zu Schwierigkeiten bei der Zulieferung kommen sollte, dann könnten auch andere Firmen ähnliche Konsequenzen ziehen müssen, wie der Autobauer Hyundai in Südkorea. So fürchtet auch der Außenhandelsverband BGA negative Konsequenzen. Und das nicht nur für die chinesische Wirtschaft, sondern den Welthandel insgesamt. Schließlich sind Flüge von und nach China ausgesetzt, Betriebe geschlossen und die Touristen bleiben aus. Diese Sorgen haben auch den Ölpreis gedrückt. So fiel ein Fass amerikanisches Rohöl der Sorte WTI gestern zeitweise auf unter 50 Dollar. Das war der tiefste Stand seit gut einem Jahr. Heute jedoch legten sowohl WTI als auch die Nordseesorte Brent wieder zu. Die OPEC könnte gegebenenfalls die Produktion weiter kürzen. Darüber berät das Kartell mit anderen Förderstaaten, vor allem Russland in diesen Tagen. Der Ölpreis richte sich nach zwei Faktoren, erklärt David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Baer.
Das Virus hat eben nicht nur hier die Nachfrage gedämpft, und das sind die fundamentalen Befürchtungen, sondern vor allen Dingen auch den Risikoappetit der Anleger. Und da leiden klassischerweise diese Rohstoffe, die sehr nah am Zyklus der Ökonomie hängen.
Wie nachhaltig das aber ist, das lässt sich noch schwer abschätzen. Er rechnet zwar mit einer Delle in der Wachstumsrate, aber nicht mit einer Rezession, sagte Markus Taube heute Morgen im Deutschlandfunk. Er ist Professor für Ostasienwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen. Die Konjunkturspritzen der chinesischen Regierung dürften helfen.
Wir gehen davon aus, dass wir in der Hoffnung, dass die Krise innerhalb der nächsten 2-3 Monate durch ist, dass wir in der zweiten Jahreshälfte beschleunigtes Wachstum sehen werden, wo ein Großteil dessen, was wir jetzt verloren haben, wieder aufgeholt wird.
Denn auch nach dem SARS-Virus vor 17 Jahren hatte sich die chinesische Wirtschaft wieder recht schnell erholt.
Über die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus Brigitte Scheutes. Und die Angst vor einer weiteren Verbreitung sorgt nun auch dafür, dass in Macau nicht mehr gespielt wird. Die chinesische Sonderverwaltungsregion lebt von Casinos, doch die bleiben jetzt 2 Wochen lang geschlossen. Steffen Wurzel.
Macau lebt vom Glücksspiel. Gut 40 Spielcasinos gibt es in der früheren portugiesischen Kolonie. Darunter ist auch das Venetian Macau, das größte Casino der Welt. Mehr als 100.000 Menschen arbeiten in der Glücksspielbranche. Das entspricht etwa einem Sechstel der Gesamtbevölkerung von Macau. Insofern ist es eine kleine Sensation, dass der Regierungschef der autonom regierten Stadt Ho La Zeng heute Vormittag dies verkündet hat. Wir haben uns mit Fachleuten beraten und danach entschieden, Casinos und Betriebe der Unterhaltungsindustrie werden für einen halben Monat geschlossen. Für denselben Zeitraum wird auch der öffentliche Dienst in Macau massiv eingeschränkt. Anlass für diese Entscheidung ist der nun 10. Fall einer Coronavirus-Infektion in der Stadt, der heute früh bekannt gegeben wurde. Macau gehört zu den am dichtesten besiedelten Orten der Welt. Entsprechend groß ist das potenzielle Ansteckungsrisiko. Durch das Dichtmachen aller Casinos will die Regierung dieses Risiko nun reduzieren. Wirtschaftlich ist das Ganze teuer für die chinesische Sonderverwaltungsregion. Weil die Casinos in Macau rund 40% Steuern auf ihre Gewinne zahlen, brechen der autonom regierten Stadt wichtige Einnahmen weg. Insgesamt steigt in China die Zahl der Viruserkrankten weiter. In weiteren Teilen des Landes haben die Behörden de facto Ausgangssperren verhängt, unter anderem in Teilen der Wirtschaftsmetropole Hangzhou, die auch eine beliebte Touristenstadt ist. Rechtliche Grundlagen brauchen Chinas Behörden für ihre harten Maßnahmen nicht. Die Volksrepublik ist kein Rechtsstaat, es gibt keine Gewaltenteilung und auch keine Opposition. Die Medien werden ausnahmslos vom Staat kontrolliert.
In Macau bleiben die Casinos dicht und das Coronavirus hat eine weitere Folge. Die größte Fachmesse rund um den Fruchthandel in Berlin, die hat einige Absagen kassiert von chinesischen Ausstellern. Morgen beginnt die Messe. Über Schwerpunkte berichtet Franziska Ritter.
Die Fruchthandelsmesse wird in diesem Jahr vom Coronavirus überschattet. Jedes zweite Unternehmen aus China, das sich für den Branchentreff angemeldet hat, bleibt zu Hause, heißt es von den Organisatoren. Viele andere würden Vertreter aus Europa nach Berlin schicken, betont Madeleine Miserius vom Organisationsteam.
But at the same time, the other companies from China, they will send representatives from Europe, for example.
Die hygienischen Standards auf dem Messegelände seien erhöht worden, das medizinische Personal aufgestockt. Fachbesucher und Aussteller müssen zudem eine Erklärung unterschreiben, dass sie nicht aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Provinz in China kommen. Mehr als 3.300 Aussteller aus 93 Ländern sind in diesem Jahr bei der Fruchthandelsmesse dabei. Sie präsentieren auf dem Messegelände unter dem Funkturm 3 Tage lang Innovationen rund um den Anbau, Transport und Handel von Obst und Gemüse. Unter anderem geht es darum, wie Früchte ressourcenschonend angebaut werden, weniger Lebensmittel weggeworfen und Verpackungen reduziert werden können. Auf der Messe gibt es viele innovative Lösungen zu sehen. Zum Beispiel ein kleines Etikett, das man auf einen Apfel kleben kann und das sich innerhalb von 3 Monaten selbst auflösen soll. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Immerhin ist Großbritannien nach Deutschland der 2. Importeur von Obst und Gemüse in Europa.
Aus Berlin, Franziska Ritter. Es sind mehrere Gründe, warum die deutsche Industrie derzeit schwächelt. Die Autos von morgen sehen anders aus als heute. Der Welthandel trübt sich ein wegen neuer Zollschranken. Und dann sind es auch hausgemachte Probleme. Unterm Strich führt es dazu, dass Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt werden oder Jobs wegfallen. Das ist die Ausgangslage für die aktuelle Tarifrunde. Das weiß auch die IG Metall. Und sie hat deswegen ein Moratorium angeboten. Das heißt, sie verzichtet auf eine konkrete Lohnforderung, wenn die Arbeitgeberseite ihrerseits verzichtet, Standorte zu schließen und Jobs zu streichen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sieht diese Jobgarantie allerdings ziemlich kritisch. Wie verhält sich jetzt die Gewerkschaft dazu? Das weiß Mischa Erhardt.
Nach wie vor gibt sich die Gewerkschaft der Metall- und Elektroindustrie gesprächsbereit. So hat der IG Metall-Dachverband in Frankfurt die Empfehlung an die regionalen Bezirke ausgegeben, sich mit den Arbeitgebern an einen Tisch zu setzen. Ziel ist es, möglichst schnell Zukunftspakete auszuloten. Damit sind Regeln gemeint, wie man möglichst ohne Kahlschläge in den Belegschaften die Transformation des digitalen und ökologischen Wandels bewältigen kann. Auf eine konkrete Tarifforderung verzichtet die Gewerkschaft dabei ganz bewusst.
Wir möchten mal einen anderen Ansatz ganz bewusst jetzt zu dieser Zeit auch wagen, auch um eine Chance zu bieten, in der Friedenspflicht zu einem Ergebnis zu kommen, ohne die Auseinandersetzung um Zahlen, sondern um die Auseinandersetzung um Inhalte. Und die stehen eindeutig im Mittelpunkt in dieser Tarifrunde 2020.
Erklärte IG Metall-Chef Jörg Hofmann vor wenigen Tagen. Gewerkschafter und Arbeitgeber verfolgen nun das Ziel, rasch zu einem möglichen Kompromiss zu finden. Das ist aus Sicht des Wirtschaftsforschers Jens Stegmeier vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit das richtige Signal. Denn seine Forschungen haben gezeigt, dass Entlassungen vor allem in Krisenzeiten sich sehr negativ auf die Erwerbsbiografien der Betroffenen auswirken können.
Wenn man aufs jährliche Einkommen zum Beispiel blickt, sehr deutliche Einkommensverluste sieht im Vergleich zu Beschäftigten, die eben nicht so einer Situation ausgesetzt waren, einige 1.000 Euro, die man hier kalkulieren kann. Und dann natürlich bei der Neuorientierung, bei der beruflichen Schwierigkeiten hat, unter Umständen eine Nachfolgetätigkeit zu finden, die dann genauso gut bezahlt ist. Und das ist eben so diese andere Komponente, wo diese Kosten dann auftreten.
Allerdings gibt es auch noch Steine auf dem Weg in die Tarifrunde. Die Gewerkschaft erwartet nach wie vor, dass die Arbeitgeberverbände auf ihre Mitgliedsfirmen einwirken, während des Moratoriums auf einseitig beschlossene Stellenstreichungen und Standortschließungen zu verzichten. Das wiederum schließen die Arbeitgeberverbände bislang aus. Jegliche Vorbedingungen für die Gespräche seien ausgeschlossen. Hagen Lesch vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft.
In der Strukturkrise kann es tatsächlich passieren, dass in dem einen Unternehmen Arbeitsplätze abgebaut werden, im anderen Unternehmen werden halt welche gesucht. Das macht es aber halt schwierig, diesen Unternehmen, die halt eben Arbeitsplätze einfach nur abbauen müssen, ja, weil sich ihre Geschäftsmodelle so nicht mehr tragen, denen irgendeine Verpflichtung aufzuerlegen.
Vor 10 Jahren war es in der Metall- und Elektroindustrie zu raschen Kompromissen in der Tarifrunde gekommen. Allerdings ging es damals um einen konjunkturellen Einbruch infolge der Wirtschaftskrise, keine Transformation quasi der gesamten Industrie.
Die zweite Frage ist, inwieweit kann ein Arbeitgeberverband überhaupt auf seine Mitglieder einwirken, nicht zu entlassen? Es gibt eine unternehmerische Entscheidungsfreiheit und wenn der Verband jetzt ein Unternehmen maßregeln würde, dann wird der Anreiz, in einem Arbeitgeberverband zu bleiben, sicherlich nicht befördert. Also je mehr im Prinzip der Arbeitgeberverband darauf einwirken würde, desto eher treibt er die Unternehmen aus der ohnehin schwindenden Tarifbindung heraus.
Auch wenn beide Seiten also grundsätzlich gesprächsbereit sind, gibt es noch viel Potenzial für handfeste Konflikte auf dem Weg in die neue Tarifrunde. Ein klassischer Arbeitskonflikt nach Ablauf der Friedenspflicht Ende April ist also keineswegs ausgeschlossen.
Mischa Erhardt berichtete, etwa 13.000 Kilometer lang ist das deutsche Autobahnnetz. Wo saniert wird und wo gebaut wird, das bestimmt der Bundesverkehrswegeplan. Umgesetzt werden die Baumaßnahmen dann aber von den Ländern. Der Bund zahlt, die Länder bauen und betreiben die Straßen. Das ändert sich nun. Ab dem kommenden Jahr ist der Bund alleine zuständig für die Autobahnen und er hat dafür eine Autobahngesellschaft gegründet. Die erste Niederlassung, eine Art Pilotprojekt, die arbeitet schon seit Anfang Januar und zwar in Hamburg. Wie das angelaufen ist, welche Erfahrungen gemacht wurden. Axel Schröder hat sich das angesehen.
Für den Start in eine neue Ära der Autobahnplanung und Instandhaltung war heute auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach Hamburg gereist. Durch effizientere Arbeitsabläufe könnten in Zukunft rund 40% der Kosten eingespart werden, so Scheuer vor den ersten 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der neu gegründeten Autobahn GmbH.
Ich bin ganz bewusst nach Hamburg gekommen, aus der Signalsituation heraus, dass wir jetzt in die Vollzugsphase durchstarten.
Die Niederlassung Nord geht beim Aufbau der Autobahnzuständigkeiten voran. Hamburg, Schleswig-Holstein, demnächst auch Niedersachsen gehören zu den ersten Bundesländern, die einen Teil der Mitarbeiter aus den landeseigenen Verkehrsbetrieben in die neue Gesellschaft überführt haben. Ab 01.01.2021 sollen dann, verteilt über die ganze Republik, insgesamt 10 Niederlassungen mit 41 Außenstellen ihren Dienst aufnehmen. Die Niederlassung Nord leitet Klaus Frank, der auch am Aufbau der neuen Struktur beteiligt war. Deren Vorteile beschreibt er so.
Naja, bei dem alten Modell war es natürlich so, dass in erster Linie, obwohl die Mitarbeiter natürlich Auftragsverwaltung des Bundes waren, in erster Linie Interessen der Länder im Schwerpunkt standen. Also ich nehme mal das Beispiel Hamburg und Schleswig-Holstein. Jeder dachte natürlich, erstmal müssen die eigenen Maßnahmen auf dem eigenen Gebiet vorangetrieben werden. Also Hamburg war es wichtig, die A7 auszubauen. Schleswig-Holstein wollte die A20 haben. Insofern kann man jetzt das aus einem Guss machen und nach einer Prioritätenliste abarbeiten und guckt nicht mehr nur aus der Länderbrille.
Jetzt soll er mit der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH die neuen Planungsprozesse erproben und dieses Wissen dann beim Aufbau der anderen neuen Niederlassungen in Ost und West und Süd einbringen. Die Zentrale entsteht in Berlin. Wenn im nächsten Jahr dann nicht mehr 16 einzelne Landesverkehrsämter die deutschen Autobahnen planen, bauen und instand halten, werden auch die Umsetzungskosten für die Projekte sinken, hofft Klaus Franke.
Beispielsweise, was man immer sehr gut fassen kann, Büromaterial, Büromöbel, Salz, die Salzläger, selbst der Maschinenpark kann zentral geordert werden. Es können Ausschreibungen europaweit stattfinden und man kann dann dort mit einem Equipment für 15.000 Mitarbeiter, wenn man da eine Schutzausrichtung ausschreibt, dann ist das was anderes, als wenn man nur 50 Jacken und Schuhe bestellt.
Beim heutigen Festakt in Hamburg mahnte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, über den Aufbau und Betrieb der Autobahn GmbH nicht die Bundesstraßen aus dem Blick zu verlieren. Auch in diesem Bereich seien millionenschwere Investitionen nötig, so Buchholz. Andreas Scheuer sagte auch hier Unterstützung zu und er bat um Geduld beim Aufbau der neuen Autobahn GmbH.
Wir werden viel lernen müssen. Ja, so eine Reform macht man nicht auf 2 Monate, sondern da geht es um 15.000 Beschäftigte, da geht es um eine riesige Verwaltungsreform. Ich bin aber guten Mutes, dass wir das hinbekommen, hin zu effizienter und besser planen und bauen.
Sagt Verkehrsminister Scheuer im Beitrag von Axel Schröder. In 15 Jahren soll Schluss sein mit Diesel-, Benzin- und Hybridautos. Großbritannien will den Ausstieg, zumindest hat das Premierminister Boris Johnson angekündigt. Sein Ziel, bis 2050 soll Großbritannien dann klimaneutral sein. Doch es gibt auch Zweifel daran, wie Nils Dams berichtet.
Wenn Boris Johnson redet, dann spart er selten mit den ganz großen Worten.
This country is leading a revolution in renewable energy.
Sein Land führe eine Revolution an, wenn es um erneuerbare Energien geht, sagte er heute in London. Das Vereinigte Königreich habe mit der Industrialisierung angefangen, deshalb trage das Land auch eine besondere Verantwortung.
We were the first, after all. To industrialize, look at the historic.
Das zeigt, worum es Johnson beim Brexit auch geht, der Welt eine große und starke Führungsrolle zu demonstrieren. Auch mit konkreten Maßnahmen. Die Regierung kündigte ein Verbot für Fahrzeuge mit Hybrid-, Diesel- und Benzinmotoren an. Das soll ab 2035 gelten, 5 Jahre früher als geplant. In Deutschland ist da noch nichts festgelegt. Bis 2050 soll dann das ganze Land klimaneutral sein. Dazu lud er auch alle anderen Länder ein.
That's what we want. From Glasgow.
Das sei das große Ziel für die Weltklimakonferenz in Glasgow. Um die gibt's gerade Ärger. Die bisherige Cheforganisatorin Claire O'Neill wurde am Freitag überraschend gefeuert. Mobbingvorwürfe und zu wenig Erfahrung seien 2 der Gründe. Das könne sie aber alles nicht nachvollziehen, schreibt sie in einem Brief an Boris Johnson. Und, dass die Regierung gerade auf dem besten Weg sei, die selbst gesteckten Ziele deutlich zu verfehlen. Außerdem habe sie einen Ratschlag, wenn es um Versprechungen des Premierministers gehe.
My advice to anybody to whom Boris is making promises.
Lasst euch seine Versprechungen schriftlich geben, lasst einen Anwalt drüber schauen und achtet darauf, dass er auch alles hält, was er verspricht. Das Zulassungsverbot für neue Benziner ist tatsächlich ambitioniert. Letztes Jahr hatten nicht mal 2% aller neuen Autos in Großbritannien einen Elektromotor.
Das klingt also nach einem langen Weg. Großbritannien will raus aus dem Verbrenner bis 2035. Nils Dams aus London war das. Raus aus der Kohle, raus aus dem Atomstrom. Deutschland stellt die Energieversorgung um und dabei wird wohl auch Erdgas künftig eine wesentlichere Rolle spielen. Die Bundesregierung rechnet mit einer höheren Nachfrage nach Gas und will für die Lieferung von Flüssiggas Terminals bauen. Und auch in Europa wird in den kommenden Jahren viel Geld in Gasprojekte gesteckt. Wie viel, das zeigt nun eine neue Studie und die sorgt auch für Kritik. Denn braucht es angesichts des Klimawandels mehr fossile Infrastruktur? Kai Rüßberg berichtet.
In der EU sind in den nächsten Jahren öffentliche und private Investitionen in Gasinfrastruktur in gewaltiger Größenordnung geplant. Das weist der Bericht des Global Energy Monitor GEM nach, in dem alle Gasinvestitionen in Planung oder Bau aufgelistet werden. Insgesamt sollen Pipelines, Verladungshäfen oder Gaskraftwerke für 117 Milliarden Euro gebaut werden. Die Investitionen würden Europas Gasimportkapazitäten um 30% erhöhen, fasst der Direktor des GEM, Ted Nays, zusammen. Die Gasinvestitionen werden 30 bis 40 oder sogar 50 Jahre in Betrieb sein. Aber Ziel der europäischen Regierung ist es eigentlich, fossiles Gas bis 2050 auslaufen zu lassen und es bis 2030 deutlich um 40% zu reduzieren. Warum sollte man also 100 Milliarden Euro investieren in Anlagen, die zur Mitte des Jahrhunderts nicht mehr genutzt werden sollen? Dabei würden diese Kapazitäten für Erdgas gar nicht benötigt. Bereits die aktuell vorhandene Kapazität sei 1,8 Mal so groß wie der aktuelle Bedarf. Nace befürchtet, wenn die Kapazitäten aufgebaut würden, eine Festschreibung auf viele Jahrzehnte. Der Lock-in-Effekt bedeutet, wenn man Kapazitäten für nicht benötigte Anlagen aufbaut, wird es schwieriger, auf die neuen nachhaltigen Anlagen umzustellen. Zudem wird dafür das Geld weggenommen. Allein in Deutschland sind 15 Milliarden Euro an Investitionen für LNG-Gas geplant. Das ist verflüssigtes Erdgas, das vor allem per Schiff angeliefert wird. Claudia Kempfert, Energieanalystin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hält diese Planung ebenso für unnötig und schädlich für einen Umstieg auf erneuerbare Energien.
Wir denken sogar und haben das in einer Studie nachgewiesen, dass man damit den Umstieg hin eben zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien eher behindert als unterstützt. Erneuerbare Energien sind heute schon preiswerter als fossiles Erdgas. Na, wir planen ja eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und da ist die Frage, ob man überhaupt noch fossile Infrastruktur in dem Umfang benötigt. Jetzt gerade die fossile Erdgasinfrastruktur rechnet sich nur, wenn man sehr lange Zeiträume im Blick hat, also mehrere Jahrzehnte.
NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verteidigt aber die Ausbauplanung der Erdgasnutzung.
Ich glaube, dass wir auf mittlere Sicht in Europa und auch in anderen Teilen der Welt einen wachsenden Gasbedarf haben werden, aufgrund der Tatsache, dass Länder wie Deutschland ja nicht nur aus der Kernenergie aussteigen, sondern eben auch aus der Kohleverstromung. Und bei der Kohleverstromung haben wir natürlich auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, wir haben auch entsprechend die Wärmeauskopplung.
Pinkwart sieht insbesondere für Nordrhein-Westfalen einen Bedarf aufgrund dessen, dass künftig kein Erdgas mehr aus den Niederlanden geliefert werden wird. Zudem sei der Ausbau eine Brückentechnologie hin zu Gasen aus erneuerbaren Quellen in Zukunft. Die Kritiker von GEM halten dem entgegen, wenn noch Jahrzehnte fossiles Gas verbrannt würde, würden die Klimaziele außer Reichweite geraten.
Kai Rüßberg über umstrittene Gasprojekte in der EU. Und damit schauen wir auf den Börsentag heute zusammen mit Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, die Sorgen rund um das Coronavirus, die sind ein bisschen kleiner geworden.
Ja, sie sind kleiner geworden, aber sie sind nicht verschwunden. Ich habe mit einigen hier an der Börse gesprochen. Viele gehen davon aus, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis man wirklich die Ausbreitung dieses Virus im Griff hat. Viele Fragen sind noch offen, aber dass die chinesische Notenbank eingegriffen hat, kommt gut an hier. Der DAX momentan 1,7% im Plus. Er steigt auf 13.265 Punkte. Einen ganz großen Gewinner gibt es und der heißt Lufthansa, also ein Unternehmen, das in besonderer Weise von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen ist. Die Lufthansa setzt zwar auf Vorsichtsmaßnahmen, will Frachtflüge nach China reduzieren, aber dennoch, die Folgen der Ausbreitung des Virus sind einfach zu spüren. Und gut, die Lage hat sich ein bisschen entspannt. Lufthansa-Aktien deshalb 3% im Plus.
Und Entspannung gab es gestern auch an den US-Aktienmärkten. Setzt sich das fort?
Das setzt sich fort, der Dow Jones plus 1,5%, Nasdaq Index plus 1,7%. Auch hier Erleichterung, dass die chinesische Notenbank eingegriffen hat, um das Wirtschaftswachstum in China zu stimulieren.
Und geht der Höhenflug bei der Aktie des Elektroautobauers Tesla weiter?
Ja, mehr als 20% im Plus, den vierten Tag in Folge ein neues Rekordhoch. Das bei einem Unternehmen, man muss sich die Dimensionen einfach vorstellen. VW und Toyota, das sind die beiden größten Autobauer der Welt. Tesla, das ist ein amerikanischer Konzern, der immer wieder tiefrote Zahlen schreibt, der deutlich weniger Autos verkauft als VW. Ja gut, dieses rasante Plus, das hängt unter anderem jetzt damit zusammen, dass Teslas Gemeinschaftsunternehmen mit dem Batterielieferanten Panasonic erstmal schwarze Zahlen geschrieben hat. Also ich denke, da schwingen wahnsinnig viele Vorschusslorbeeren mit.
Schauen wir noch kurz auf die Google-Mutter Alphabet, die Zahlen vorgelegt hat, auch für die Videoplattform YouTube. Die kam aber nicht so gut an.
Richtig, denn das Wachstum zwar im Plus, aber wenn man es mal in größerem Zusammenhang sieht, das ist das schwächste Wachstum seit 5 Jahren. Das Umsatzplus nicht so stark wie im Vorfeld erwartet und das enttäuscht.
Die ThyssenKrupp Aufzugssparte steht zum Verkauf und die Arbeitnehmerseite pocht auf Jobsicherheit.
ThyssenKrupp braucht Geld. Im Stahlbereich sei man bereit für Zusammenschlüsse. Gut, die Aufzugssparte soll verkauft an die Börse gebracht werden. Da gibt es also mehrere Bieter mittlerweile. Unter anderem bietet die RAG-Stiftung mit. Die Gespräche seien zwar noch in einem frühen Stadium. ThyssenKrupp fährt dennoch zweigleisig. Egal wie es aufgeht, ausgeht, die Arbeitnehmer wollen ihre Jobs behalten. Themen wie Standort, wie Beschäftigungssicherung, das alles soll bei den Verhandlungen mit auf den Tisch kommen. Ja, die Aktien von ThyssenKrupp 2% im Plus.
Schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit $1.1033 gehandelt, die Umlaufrendite von -0,44 auf -0,41% gestiegen und die Feinunze Gold aktuell $1.552,95.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen die Nachrichten um 5:30, anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.